Bitte schlagt mit mir die Bibel im Römerbuch auf, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Der Brief an die Römer, Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Hört Gottes heiliges, unfehlbares und inspiriertes Wort. Was ist nun der Vorteil des Juden? Oder was der Nutzen der Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn zuerst einmal sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was denn? Wenn einige nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt wirst in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, dass er den Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn aber die Wahrheit Gottes durch meine Lüge übergeströmt ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Und ist es etwa so, wie wir gelästert werden und wie einige sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute komme? Deren Gericht gerecht ist.
Das ist Gottes unfehlbares und inspiriertes Wort. Er spricht Wahrheit in unsere Herzen. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wenn wir kommen zu deinem Wort und gerade zu diesen Versen, dann bitten wir dich, dass du uns Verständnis gibst. Wirf Licht auf das, was im Dunkeln oder im Schatten liegt. Gib uns nicht nur das Verstehen mit unserem Kopf, sondern auch mit unserem Herzen. Bitte bring uns in die Überzeugung unserer Sünde und lass uns niederwerfen, unterwerfen, Gott. Und Buße tun. Wir bitten dies alles im Namen Jesu. Amen. In Kapitel 2 öffnet Paulus die Lehre der Sünde. Und er spricht besonders über das Volk Gottes, über das Volk Israel. Und dann am Ende vom Kapitel 2 nimmt Paulus falsche Punkte, wo wir sicher sein könnten, ob es das Gesetz ist oder die Beschneidung oder der Zugehörigkeit zu einem Bund. Wir könnten denken, dass wir sicher sein können. Und deswegen schreibt er in Vers 25, denn Beschneidung ist zwar von Nutzen, wenn du das Gesetz tust, wenn du aber ein Gesetzesübertreter bist, so ist deine Beschneidung Vorhaut geworden. Er spricht davon, dass das Herz betroffen sein muss, sonst bist du nicht beschnitten. Vers 29 nochmal. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens im Geist, nicht im Buchstaben, dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist. Paulus sagt immer und immer wieder, das, was die Juden glaubten, was in ihnen war und was sie in den Bünden gehört hatten und was Gott immer und immer wieder durch die Propheten gesagt hat, das Problem ist in euren Herzen. Eure Herzen müssen geändert sein. Und aus diesem Hintergrund, mit diesen falschen Sicherheiten, die sie angenommen hatten, ohne dass ihr Herz geändert war, kommen wir jetzt zu Kapitel 3, Vers 1. Und in Kapitel 3 führt er jetzt drei Dinge auf, drei Punkte, wo sie denken, dass sie Vorteile hätten. Drei Dinge, die sie dagegen sagen, drei Gegenreden. Nämlich, dass sie ja Juden sind, in Vers 1 und 2. Und dann die Treue Gottes in Vers 3 und 4, dass Gott an ihnen handelt, Gott kann doch nicht untreu sein. Und das ist der dritte Punkt dann, die dritte Einwurf, dass Gottes Gericht gerecht ist. Also Vers 1 und 2, der Vorteil und die Verantwortung dafür, dass wir eine Bibel besitzen. Vers 3 und 4, die unveränderliche Treue Gottes. Und Vers 5 bis 8, die Gerechtigkeit von Gottes Gericht oder Urteil. Als Paulus gepredigt hat, da ging er immer in Synagogen. Ganz regelmäßig hat er dort so oft er konnte, ein, zwei, dreimal gepredigt. Manchmal wurde er rausgeschmissen. Er hat sich hingesetzt in die Synagoge und die Schriftrolle geöffnet. Und dann irgendwann wurde er rausgeschmissen und dann hat er alle um sich gesammelt, die ihm zuhören wollten, die zu ihm gekommen sind. Und da hat er das Alte Testament geöffnet und hat ihnen dort alles ausgelegt, was Jesus Christus betraf. Und dann hat er quasi auch das Neue Testament damit geschrieben oder das, was es davon schon gab, benutzt. Warum schreibt Paulus das, was er hier so schreibt, so? Weil er ein logischer Denker ist, vielleicht. Weil er weiß, dass wenn er etwas sagt, dass Menschen ihn vielleicht falsch verstehen und dann Hinderungsgründe und Einwürfe haben. Das könnte doch nicht sein. Oder weil er weiß, dass manche eben auch nicht glauben werden. Und deswegen antwortet er gleich auf ihre Vorwürfe. Zum Beispiel in Vers 1. Was ist denn der Vorteil des Juden? Oder was der Nutzen der Beschneidung? Er redet also über das Besondere der Juden und über das, was äußerlich ist, was sie ausmacht. Sie waren besonders in dieser Zeit. Diese Punkte, die Beschneidung und ein Jude zu sein, das zu Gott zu gehören, zu Jahwe zu gehören, das war nicht für alle anderen so, das war für sie. Das waren die Juden. Sie waren das ausgewählte Volk Gottes. Gott hat sie herausgerufen. Er hat ihnen Verheißungen gegeben. Und es wurde allen Männern wurde dieses Zeichen gegeben, allen, die dem Haushalt vorgestanden sind, alle Jungen. Da wurde gesehen, dass sie zu Gott gehören. Dadurch, dass sie beschnitten wurden. Und in den letzten Versen, in Kapitel 2, hat er ja schon gesagt, wenn ihr beschnitten seid, aber euer Herz nicht beschnitten ist, dann habt ihr davon gar keinen Vorteil. Aber so sagt jetzt jemand zu ihm, ja, ist all das, was wir jetzt hatten als Volk Gottes, all diese Beschneidung und so, all den Bund, in dem wir sind, hat es denn überhaupt keinen Nutzen? Haben wir da gar keinen Vorteil? Gott hat doch all diese Dinge gegeben. Gott hat uns doch seinen Segen und seine Gnade durch diese Dinge gegeben. Wir haben nicht danach gefragt. Gott hat es uns gegeben. Und du sagst jetzt, da sollte kein Vorteil drin sein? Das ist eine gute Frage, eine echte Frage. So viele Dinge fangen an mit dem Äußerlichen und müssen dann aber doch das Herz treffen. Und schaut, wie antwortet Paulus auf diese Frage in Vers 2. Gibt es irgendeinen Vorteil der Juden oder Nutzen der Beschneidung? Viel, sagt Paulus, in jeder Hinsicht. Groß in jedem Aspekt. Ja, es gibt so einen großen Vorteil darin. Es ist eine allumfassende Bestätigung. Ja, natürlich. Da ist ein großer Vorteil drin. Sogar sogar für alle die, die nicht einmal an Gott geglaubt haben. Trotzdem ist es ein sehr großer Segen für die, die da mit Gott im Bund sind. Er sagt das, Paulus bestätigt das. Er sagt nicht nur, ja, viel in jeder Hinsicht, sondern er begründet es auch. Er sagt, denn zuerst einmal, an erster Stelle, sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Sie haben das Wort Gottes bekommen. Eine der Sachen, wenn wir unsere Bibel gelesen haben und wenn ihr eure Bibel lest und manchmal findet ihr, da gibt es etwas, wo steht zuerst und dann gibt es auch meistens noch etwas Zweites. Wenn ich predige, dann sage ich oft, ja, es gibt drei Punkte und erstens nämlich das und das und zweitens dann was anderes. Wenn ihr dann keinen dritten Punkt hört, dann wisst ihr, oh, der hat irgendwas vergessen. Aber hier sagt auch Paulus nur zuerst einmal. Und Paulus hat nicht den zweiten Punkt vergessen, sondern er möchte diesen Punkt so betonen, weil es der Hauptsegen ist, der Hauptvorteil, den sie bekommen haben. Das Hauptvorteil, das Volk Gottes zu sein, das Volk Israel zu sein. Nämlich der Vorteil ist, dass sie die Aussprüche Gottes anvertraut bekommen haben, das Wort Gottes. Manche Menschen, wenn sie das lesen, dann wollen sie mit den Aussprüchen nur die Prophezeiungen machen, die Verheißungen. Nein, Paulus schließt hier den ganzen Kanon des Alten Testaments ein, jedes einzelne Buch. Dieses ist der Vorteil, der Segen, den sie bekommen haben. Sie wurden mit diesem wunderbaren Vorteil ausgestattet. Was für eine große Sache. Also die Antwort auf die Frage, gibt es irgendeinen Vorteil, in dem Bund mit Gott zu sein und das Sakrament der Beschneidung empfangen zu haben, dieses externe Zeichen? Ja, sagt Paulus. Es ist ein Wort, das Wort Gottes, das für euch ist. Ihr habt Gott in eure Ohren sprechen hören und in eure Herzen sprechen hören. Seine Liebe und seine Geduld und seine Treue in eure Ohren sprechen hören. Zu denen, die er seine Kinder nennt. Und immer wieder hat das jüdische Volk, besonders im Alten Testament, das Wort gehört. Es war nicht nur ein Volk, das eine Bibel auf ihrem Kaffeetisch liegen hatte und da vielleicht immer mal wieder drin gelesen hat. Nein, sondern immer und immer wieder haben sie das Wort Gottes gelesen und studiert. Die ganze Zeit hat Gott zu ihnen geredet. Und das ist ein wunderbarer Vorzug, ein Vorteil, den dieses Volk bekommen hat. Und es ist auch sehr interessant, dass Paulus hier, wenn er über das Sakrament redet, dass er dann zum Wort zeigt. Was ist der Nutzen der Beschneidung? Die Aussprüche Gottes. Auch in dem Fleisch der Vorhaut, es zeigt ihnen geistliche Wahrheiten. Es ist wie ein Zeichen, das ihnen sagt, schaut hier, da ist Gott. Und das, was er tut. Dieses äußerliche Zeichen davon, dass ihr zu Gott gehört, dieses Zeichen davon, dass euer Herz sich auch verändern muss, euer Herz beschnitten werden muss. All das haben sie bekommen, damit Gott für immer verherrlicht wird in seinem Volk. Gott hat alles getan, was notwendig war, dafür, dass sie geheiligt werden. Römer 10, Vers 14, vielleicht kommen wir nächstes Jahr dazu, Wie werden sie nun den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Was ist der große Vorteil des Volks Gottes? Dass sie das Wort Gottes gehört haben, dass sie Prediger hatten. Jedes Mal, wenn ihr zu einem prophetischen Buch, einem Propheten im Alten Testament euch aufschlagt in eurer Bibel, dann findet ihr immer, dass Gott ganz genau zu seinem Volk spricht, dass er genaue Anweisungen für sie hat und in ihre Situation hineinspricht. Sie hatten alles, was sie brauchten zum Leben und zum Glauben, direkt aufgeschrieben als Wort Gottes. Den Vers habe ich nicht mitbekommen, aber wo an einer Stelle, wo steht, dass sie eben das Wort hatten, dass sie es besaßen. Und ist das nicht auch für uns dieser wunderbare Vorzug, den wir haben? Ihr, die ihr jeden Sonntag kommt, ihr sitzt nicht nur hier. Vielleicht lest ihr es, das Wort Gottes, Montag bis Samstag. Aber zumindest am Sonntag wird das Wort Gottes für euch geöffnet. Und wenn sonst nichts, wenn die Predigt schlecht sein sollte, dann trotzdem wird hier das Wort Gottes gelesen. Und mein Gebet ist, dass die Predigt gut ist und dass sie euch überzeugt von Gottes Wort. Wie viele von euch haben Bibeln zu Hause, die einfach nur rumliegen und die sie nicht lesen? Oder wie viele von euch sitzen vielleicht auch jetzt hier und denken überhaupt nicht über das nach, was wir hier reden, sondern denken über was anderes? Betet zu dem Herrn: Gott, habe deinen Weg in mir, verändere mich. Es gilt genauso für die Juden damals, wie auch für uns. Wir haben sehr viele Vorteile durch unsere Taufe. Aber der Taufe bedeutet nichts ohne den Glauben. Dem Glauben an den Gott des Wortes. Das Wort zu empfangen bringt eine Verantwortung mit sich. Wir müssen dem Ruf Gottes folgen. Wir müssen ihm gehorchen. Paulus sagt, sie waren das Volk, das Gott im Fleisch gesehen hat und einen Schatten in all den Dingen gesehen haben von ihm. Und trotzdem haben sie ihn verleugnet und wollten ihn nicht haben. In Vers 3 lesen wir den zweiten Vorwurf, den zweiten Einwurf. Was dann? Wenn einige nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben? Ich lese noch in der anderen Übersetzung, da hört sich's noch ein bisschen anders an. Wenn ein paar ungläubig waren, wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes ausnullen. Hier sind Leute, die hören zu und die beschäftigen sich mit ihm. Und die jetzt sagen: Was sagst du denn da, Paulus? Was sagst du da über Israel? Es gibt jetzt hier also einige in Israel, die keinen Glauben hatten, die ungläubig waren, die keinen Glauben an den Gott der Bibel hatten oder keinen Glauben an die Predigt seines Wortes. Und vielleicht sagt jetzt jemand: Aber wenn die das Wort Gottes haben und nicht geglaubt haben, wie können wir dann dem Wort Gottes denn überhaupt glauben? Das hört sich genauso an wie das, was heute gesagt wird. Vielleicht dann, wenn wir gerade sündigen, vielleicht ein Prediger oder ein Diakon oder ein Ältester, irgendjemand, der die Gottes Wort geöffnet haben und dann, wo sich irgendwann zeigt, dass ihr Herzen nicht glaubt oder vielleicht nach einigen Jahren oder sogar Jahrzehnten, was aussah wie ein Dienst für Gott, wo sie sagen, ich habe nie geglaubt, das schockiert Menschen und dann denken sie, oh, was ist denn mit all den Sachen, die er so lange gesagt hat? Er hat uns getauft und unsere Kinder und was ist denn damit? Ist es noch gültig? War irgendwas davon wahr? Und die Menschen werden wirklich in ihrem Innersten getroffen, in ihrem geistlichen Leben. Weiß ich denn überhaupt, dass irgendetwas von dem, was er gesagt hat, wahr war? Hat irgendetwas gestimmt? Und es zeigt, jeder, der solch eine Frage stellt, dass dieser Glaube von diesen Menschen, die diese Frage stellen, dass ihr Glaube auf einem Menschen beruht und nicht auf dem Gott des Himmels. Paulus gibt hier als Antwort keine große Rede, wenn er das jetzt beantwortet, sondern er sagt einfach kurz, das sei ferne. Auf jeden Fall nicht, auf keinen Fall. Die Wahrheit Gottes, die Wahrheit der Bibel, die gründet sich nicht auf dem, was irgendjemand sagt, sondern auf dem Gott des Himmels, der treu ist. Jeder Mensch ist ein Lügner, aber Gott ist wahrhaftig. Auf keinen Fall, das sei ferne. Warum sagt Paulus das? Na, weil die Bibel das über die Menschen sagt. Und weil die Bibel das über Menschen, über Gott lehrt. Was lehrt sie über Gott? Gott ist perfekt in Heiligkeit. Dass er unendlich wert, dass er gut ist, dass er wahr ist, dass er der Autor von allem, der Schaffer, Schöpfer von allem, was gut und wahr ist, dass er über allem steht und sogar heiliger als alle heiligen Engel ist. Er ist so heilig, dass dass sogar Engel ihre Gesichter verbergen müssen, wenn sie in seine Gegenwart kommen, weil es so heilig und brennend wie die Sonne ist. Was lehrt die Bibel über Menschen, über Christen? Dass Denken des Herzens des Menschen böse ist, Sünde ist. Und Sünde für immer. Gottes Wort lehrt an jeder Stelle, dass wir von uns selbst und von unseren Leitern, dass wir Sünder sind in den Augen Gottes und seine Gnade brauchen und dass wir eingeladen sind, aber zu ihm zu kommen und von ihm Gnade und Erbarmen zu bekommen. Gottes Wort und die Wahrheit, die Treue von Gottes Wort hängt niemals ab von uns. Wir haben schon immer und werden immer abhängen von seiner Treue und seinem Charakter. Gibt es irgendeine Frage, dass ein Pastor, ein Prediger, ein Sünder ist? Ja, auf jeden Fall ist er ein Sünder. Muss man dem Prediger folgen, um seiner selbst willen? Auf keinen Fall. Wir sind Sünder und brauchen die Gnade Gottes. Alle Leiter von Gemeinden, jeder Prediger ist genauso wie jeder Christ im Bedürfnis der Gnade Gottes und muss niederknien vor Gott, niederfallen und seine Sünden bekennen. Er allein ist der Einzige, der treu ist und wahrhaftig. Gottes Treue kann nicht durchgeschüttelt werden, kann nie aufgehoben werden. Alle seine Verheißungen sind wahr, alle seine Bünde sind wahr. Alles, was er sagt, was er geben wird, wird er geben und hat er gegeben in Jesus Christus. Und wird er in dem Tag des Kommens von unserem Herrn wahrmachen. Der dritte Vorwurf, den Paulus hier beantwortet, betrifft die Gerechtigkeit von Gottes Gericht. Das hört sich irgendwie ein bisschen seltsam an. Er wurde hier von Menschen angegriffen, das schreibt er zumindest. Und ich muss jetzt ein bisschen hier erklären, was das hier bedeutet. Vers 5, wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, dass er den Zorn auferlegt? Paulus möchte, dass wir alle wissen, dass das keine geheiligten Worte sind, sondern dass er hier die Frage nicht in Ernst stellt, sondern rhetorisch. Deswegen sagt er in Vers 6 auch wieder, das sei ferne, wie könnte sonst Gott die Welt richten? Das, was Paulus hier sagt, darauf wird er nochmal ein paar Mal kommen. In Kapitel 6, Vers 1 sagt er zum Beispiel, was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Wenn wir sündigen, wenn Gott dann gnädig ist, sollen wir dann vielleicht noch mehr sündigen, damit seine Gnade immer größer wird? Hört ihr diesen Gedankengang? Und seine laute Antwort ist dann 6, Vers 2. Das sei ferne. Auf keinen Fall. Das, was sie Paulus Vorwurf werfen hier, ist, dass sie ihm sagen, ja, wir können doch leben, wie wir möchten, weil Gott wird doch einfach unsere Sünden alle zudecken. Aber diese Sünden greifen den heiligen Gott an. Sie sind anders. Sie sind ein Angriff auf Gott, eine Beleidigung. Wenn Gott verherrlicht wird in unseren Sünden, dann ist es nicht wegen unseren Sünden, sondern trotz unseren Sünden. Paulus ist hier konsistent mit, also übereinstimmend mit Genesis 50, Vers 20. Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen. Wir erleben die menschliche Sünde und wir erleben darin auch Gottes Gnade. Aber wir können das nicht gegeneinander ausspielen und sagen, ja, wir können einfach sündigen, wie wir wollen. Deswegen sagt Paulus auch in Vers 6, wie könnte sonst Gott die Welt richten? Er spricht über das kommende Gericht Gottes. Wir Menschen werden gerichtet werden. Wie könnte Gott sonst richten? Er argumentiert nicht, dass es das geben wird, sondern er sagt, er stellt fest, dass es dieses zukünftige Gericht geben wird. Wegen der Gerechtigkeit Gottes. Und wenn es herrlich sein wird, dann herrlich und gerecht, trotz deiner Ungerechtigkeit. Das Argument geht ungefähr so. Wir haben ein neues Medikament hergestellt, die gegen Verbrennung dritten Grades gut ist. Und deswegen, wir wissen, dass es wirklich eine Revolution ist und sehr, sehr gut. Und wir haben aber leider zu wenige Patienten, die Verbrennung dritten Grades haben. Deswegen wäre es doch gut, wenn wir jetzt ein paar Freiwillige hätten, die sich verbrennen lassen würden, damit wir zeigen können, wie gut dieses Medikament wirkt. Das wäre doch absurd. Sowas würde doch niemand tun, sich freiwillig verbrennen, dritten Grades. Das heißt, dass man schon fast ins Koma fällt und so. Warum sollte das jemand tun? Das wäre absurd. Und genauso absurd ist es auch zu sagen, wir sollen weiter sündigen, damit die Gnade Gottes größer wird. Das wäre absurd und wirklich sehr seltsam. Die Frage für alle ist dann die, wollt ihr falsche Sicherheiten aufgeben, egal ob es bedeutet, dass ihr irgendwie zu einer Gruppe gehört, durch Beschneidung oder durch die Taufe? Wollt ihr die Fragen der Skeptiker aufgeben, die sagen, ja, das kann doch gar nicht so sein. Ist Gott denn überhaupt treu? Ist Gott denn überhaupt gerecht? Wollt ihr euch Gott unterwerfen? Herr, bitte ändere mein Herz, meinen Geschmack. Ich möchte deine Liebe und ich möchte dich lieben. O Herr Jesus, bitte rette mich. Das ist es, wo Paulus hier drauf hinaus möchte. Und deswegen frage ich euch nochmal, habt ihr Glauben an Christus? Nicht an mich oder diese Kirche oder an reformierten Glauben oder Presbyterianismus oder irgendwas, an deine Taufe, sondern nur an den Herrn. Du wirst Gott, deinen Gott, treffen einmal. Da kommt es dann nicht mehr drauf an, wie schön du angezogen warst oder wie oft du in der Kirche warst, sondern darum, ob du ihn hast und nur ihn. Nichts anderes ist ausreichend. Nichts anderes kann einfacher sein, als nur zu schreien, Jesus, rette mich, Sünder. Willst du das diesen Morgen tun? Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort, für ihre Lehre, für die Macht, die du durch sie und mit ihrer Hilfe doch ausdrückst und mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Wir bitten dich, dass wir verstehen, was dort in deinem Wort steht. Und Herr, wenn irgendwas Falsches gelehrt wurde, dass du es bitte behebst, dass du zu uns, zu jedem Einzelnen sprichst und ihm dienst, dass wir nicht nur die sind, die die Aussprüche Gottes hören, sondern dass wir deinen Sohn, über den sie immer sprechen, dass wir den annehmen. Wir bitten dies in seinem Namen, Jesus Namen. Amen.